Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen genutzt
wird. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher.
Sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen.
Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasünder.
Steckt nun mal kein Wert dahinter. Das Ding kann jederzeit auf Null fallen.
Diese Sache gehört verboten.
Beinahe allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt schön.
Hallo und herzlich willkommen bei Plebs Taverne, dem Bitcoin-Stammtisch für toxische Bitcoin-Maximalisten und die, die es noch werden. Heute mit euren Stammgästen Kit,
Cercatrova
und der Gigi.
Moin Moin zusammen.
Moin.
Heute eine richtig geile Folge, wir haben einen super coolen Gast, der Gigi ist da, aber bevor wir zu Gigi kommen, einmal kurz Blockzeit, einmal die Numbers durchgehen.
Checker, Numbers, hast du das? Ja, na klar. Aktuelle Blockzeit 720057. Die aktuelle Moskau-Zeit 28.46 Uhr. Und die Lightning Capacity liegt bei 3.364 Bitcoins.
Numbers go up, glaube ich, auch bei der Moskau-Zeit.
Ja, nein, auch bei der Moskau-Zeit.
Aber das ist uns egal. Das ist so, die Numbers sind abgehakt, das Unwichtigste ist mal erledigt. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Part. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne unseren heutigen Stammgast begrüßen. Gigi ist heute da, da freue ich mich schon lange drauf. Habe ihn auch lange genervt, dass er kommt. Und heute ist er da. Gigi, herzlich willkommen. Und ich gebe einfach mal an dich, möchtest du kurz ein paar Worte an unsere Zuhörer richten?
Hey, na klar, schön, dass ich da dabei sein darf. Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich aus der Bitcoin-Welt. Die meisten kennen mich, weil ich 21 Lessons zu Deutsch, 21 Lektionen, ein kleines Buch über Bitcoin geschrieben habe. Und ja, ich bin auch dazu genötigt worden, vom Markus den 21 Podcast zu starten. Also Shoutout an den Markus Wahl, der mich damals bestochen hat, das mit ihm zu machen. Und ja, 21 ist ja eben ganz schön gewachsen und es freut mich jetzt, dass es inzwischen auch sehr viel andere gute deutschsprachige Bitcoin-Podcasts gibt, wie euch natürlich auch. Und es sprießen immer mehr aus dem Boden raus. Das freut mich sehr, dass das so funktioniert hat, dass das alles ein Eigenleben bekommen hat, weil genau so soll es auch sein.
Ja, wie der Markus immer so schön sagt, er muss es dezentralisieren und wenn ich jetzt höre, er hat dich bestochen zum 21 machen, dann muss ich nochmal mit dem Kit reden, weil da kam nichts von ihm.
Nee, also ich wusste da jetzt auch nicht, dass das mit Bestechung läuft. Also hätte ich das gewusst, dass das so gehandhabt wird, dann hätte ich dir natürlich auch was gegeben. Ne? Nein.
Nee, also du hast nur um das klarzustellen, er hat mich mit ganz, ganz viel Liebe bestochen. Also,
siehst du. Ja, das ist okay. Das kam okay. Von Kit auch.
Ja. Psst. Sag nicht so viel. Wir sind heute in der Folge, da geht es um OPSEC. Dox hier nicht so viel. Nein, wir sind heute hier so zusammengekommen und wir haben uns ein bisschen so überlegt, was machen wir so ein Thema? Und da kamen wir auf das Thema OPSEC. So, und da ist natürlich Gigi so der richtige Ansprechpartner, weil wer kennt nicht seinen legendären grünen Ganzkörperanzug? du siehst ein bisschen aus wie Hulk, wenn er wütend wird in dem Ding, mit Kopfhörern. Finde ich super stark. Also das Thema kam irgendwie auf, da haben wir uns irgendwie so spontan rausgepickt. Und ja, wenn ihr wollt, können wir auch schon direkt ins Thema starten.
Ich hätte da gleich die erste Frage. Ja, hör raus. Wie kam der Gigi, also dieser Name, zustande?
Ja, also das ist für mich ganz, ganz einfach, weil den Spitznamen, den habe ich schon seit Ewigkeiten und somit war das irgendwann dann auch mein Twitter-Handle, also schon vor meiner Bitcoin-Zeit und irgendwie ist der Handle und der Spitzname dann auch zu meiner Identität geworden und auch im, unter Anführungszeichen, echten Leben, also auch im Meetspace, nennt mich jeder einfach nur Gigi und das war schon immer so. Somit ist es für mich sehr, sehr einfach. Ich verspreche mich da auch nicht unter Anführungszeichen echten Namen, auf meinen legalen Namen, da reagiere ich gar nicht und der würde mir auch gar nicht einfallen. Deshalb ist es für mich sehr, sehr einfach, unter diesem Pseudonym aufzutreten. Und ja, ich wenn ich mich recht erinnere, meine Schwester hat mir diesen Namen gegeben, als ich so 2 Jahre alt war. Also von dem Zeitpunkt an weg war ich der Gigi und das hat sich seitdem nicht geändert.
Vielleicht für die Leute, die noch nicht der Grund dafür wissen, was ist dein Grund, warum du so sehr stark auf deine Privatsphäre achtest? Warum du eben dieser Aufwand auf dich nimmst bei jedem Videocall oder wo du überall zu sehen bist, in einem Greensuit aufzutreten, einfach, dass man dann, oder im Human Bee-Film beispielsweise, da bist du auch mit dem Ganzkörperanzug zu sehen. Was ist der Hauptgrund?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es einen großen Hauptgrund gibt. Es gibt mehrere verschiedene Gründe. Also ich bin ja doch schon etwas länger an Bitcoin interessiert und zu dem Zeitpunkt, da war es noch nicht so ganz klar, was mit Bitcoin passieren wird und wie die weitere Welt auf Bitcoin reagieren wird. Und da gab es noch keinen MicroStrategy und keinen Michael Saylor und keinen Jack Dorsey und keine großen ausgesprochenen Namen, die Bitcoiner waren. So Andreas Antonopoulos war so der erste wirklich große, natürlich Roger Ver auch, aber den wird schwer, den heutzutage noch als Bitcoiner zu bezeichnen. Aber es war eben nicht so ganz klar, wie sich das alles entwickeln wird, und sehr viele Bitcoiner waren, ich glaube, ja, aus gutem Grund vorsichtig mit ihrer Privatsphäre, weil wenn Bitcoiner zu den Staatsfeinden Nummer 1 erkoren werden, dann ist es vielleicht besser, dass man nicht rausposaunt, wer man ist und wo man wohnt und solche Sachen. Und das bringt mich gleich zu dem nächsten weiteren Grund. Jameson Lopp hat eine sehr lange Liste von physikalischen Übergriffen auf Bitcoinern. Also meiner Meinung nach wird es immer weniger, weil es einfach auch etwas Normaleres wird und man auch besser wird mit seiner Bitcoin-Custody und wenn es einem schwerfällt, Bitcoins zu überweisen, weil es eine Multisig ist und man in verschiedene Plätze muss, um seine Keys zusammenzusammeln, dann bringt eben die berühmte $5 Ranch Attack vielleicht nicht ganz so viel. Und also es hat sich alles ziemlich geändert in den letzten Jahren, aber die Hauptmotivation war nicht nur eine Sicherheits- und quasi Abwehrstrategie von möglichen Angriffen, sondern auch einfach ein Statement zu setzen, dass man durchaus seine Privatsphäre online bewahren kann. Also mir war das schon vor Bitcoin wichtig, dass das Internet so funktioniert, wie es funktioniert. Also dass man einfach eine Identität auch wechseln kann. Und dass man zum Beispiel in der Gaming-Welt, kennt das jeder, da hat man einen Nickname, und wenn man einmal betrunken zockt, dann loggt man sich mit seinem zweiten Account ein oder wechselt seinen Namen oder was auch immer. Und ich finde, das hat durchaus seine Vorteile, dass man einfach so auf die Bildfläche treten kann, aber auch wieder verschwinden kann. Und eine durchgehende, starre, fixe Identität hat durchaus auch Nachteile. Und wenn man eben mit seiner legalen Identität auftritt, wenn zum Beispiel eben die Geschichte sich anders ausgespielt hätte in der Bitcoin-Welt, da müsste man schon dann wie in den Hollywood-Filmen seinen Namen wechseln und wenn man mit Video auftritt, dann vielleicht sein Gesicht verändern oder sein Aussehen verändern, solche Dinge. Und mit einem Pseudonym, da kann man einfach das Pseudonym wechseln und dann ist man ein neuer Mensch sozusagen.
Also man, da gibt's ja jetzt auch momentan, gab's vor kurzem erst dieses Thema. Da hat der Jonas Schnelli sich ja jetzt zurückgezogen als Bitcoin-Maintainer. Der hat sich da jetzt ja offiziell zurückgezogen und dann noch dazu gesagt, dass er jedem Entwickler dazu rät, wenn er da irgendwie am Code mitarbeiten möchte, dass er das am besten über sein Clearname machen sollte, also nicht mit dem echten Namen da auftauchen soll und das am besten anonym. Und was sagst du zu dem Thema, Gigi?
Ja, also das ist genau eben so ein Angriffsszenario. Vor allem als Entwickler sollte man da darauf Acht geben, weil der Angriff, der zurzeit auf Bitcoin-Entwickler stattfindet, der kommt eben aus der Shitcoiner-Seite. Aber wenn das mal Regierungen zum Beispiel klar kriegen, dass es da gewisse Angriffsvektoren auch gibt, dann die haben nochmal einen ganz, ganz anderen Hebel. Also da wäre es dann schon gut, wenn man wirklich sehr stark auf seine Privatsphäre 8 gibt. Und ja, das sind genau, ich glaube, man muss sich da immer überlegen, was ist so der Angriffsvektor, über was macht man sich selbst persönlich Sorgen, in welcher Situation ist man. Wenn man ein Bitcoin Core Developer ist, dann ist man in einer anderen Situation als ein absolut random Pleb, der einfach nur auf Twitter rumlurkt und irgendwelche Sachen macht. Aber sogar wenn man einfach nur auf Twitter ist, wenn wir Bitcoiner recht haben mit der weiteren Entwicklung von Bitcoin, und man postet irgendwann mal ein Meme, wie viel man gesnackt hat oder was auch immer. Also man muss nur zurückschauen in die Bitcoin-Talk vor. Oder ist einfach so, hab's schon wieder verpasst und habe jetzt nur 1500 Bitcoin gekauft, anstatt die 5000 oder was auch immer. Und wenn das dann 10 Jahre, 15 Jahre später wieder auftaucht und man findet ganz leicht raus, wer der ist und wo er wohnt, dann sollte man vielleicht etwas vorsichtig sein mit diesen Daten und mit diesen Informationen. Also mir persönlich geht es zum Beispiel auch darum, dass ich einfach weiterhin mein ganz normales Leben führen kann und mit meiner Familie und nicht irgendwie erhöhte Security brauche und mir irgendwie Sorgen machen muss, dass irgendein Verrückter von nebenan mit der Shotgun klopft und da ein paar Bitcoin absahnen will oder sowas in der Richtung. Weil es ist dann meistens in den Köpfen der anderen Leute das Problem. Die glauben dann, oh, das ist ein Bitcoiner, der ist schon ewig dabei, der muss ultra reich sein und da ist was zu holen und da entführe ich jetzt sein Kind oder was auch immer in der Richtung. Also da ist es, glaube ich, schon ratsam, dass man länger braucht, um diese Informationen rauszufinden, als einfach nur 10 Sekunden zu googeln oder auf DuckDuckGo irgendwas nachzuschauen.
Wie siehst du das? Musstest du auch schon auf Sachen verzichten, da du jetzt so stark auf die Privatsphäre im Online-Wesen ein bisschen drauf Acht gibst? Oder wie handhabst du das auf Meetups? Gehst du da auch in einen grünen Anzug oder sagst du, ich gehe gar nicht auf die Meetups aus diesem Grund?
Ich bin auf relativ wenigen Meetups und Konferenzen zu finden und wähle mir die schon sehr gut aus, wo ich hingehe. Also ich laufe nicht zu absolut jedem Meetup hin. Ihr werdet überrascht, wie leicht es auch ist, sich etwas unter Anführungszeichen zu verkleiden, sodass, wenn man dann über die Straße läuft, wird man vielleicht nicht erkannt, aber Meetup wird man sehr leicht erkannt. Also der Clark Kent-Trick, der funktioniert ganz gut und auch wie man das kennt aus irgendwelchen alten Hollywood-Schinken, wenn jemand einfach einen Hut aufsetzt und mit einem Regenschirm rumläuft, dann ist er in der Masse verschwunden und dann sieht man ihn schon nicht mehr. Also
bist du dann derjenige,
so ein paar Sachen machen.
Gehst du mal auf diesen Meetups derjenige mit so einer Brille, mit so einer dicken Nase und so einem Schnurrbart noch dran, so der hat
eine Perücke. Ganz genau. Ja.
Und Kopfhörer. So ist es. Da kann man ihn dran erkennen. Ja, das ist schwierig, ne? Man kann sich dann halt, wenn man schon ein bisschen unter den ganzen Bitcoinern bekannt ist, aufgrund von Büchern oder Artikeln, die man schon geschrieben hat, ne? Da bist du ja gut dabei. Und dann gehst du halt auf diesen Meetups, dann bist du natürlich schnell von ganz vielen Fanboys umgeben auch, ne? Das geht wahrscheinlich dir auch auf die Nerven.
Also es war jetzt eben sehr, sehr cool in Miami zum Beispiel. Da habe ich es sehr genossen, dass niemand mein Gesicht kennt. Weil wenn man da sieht, zum Beispiel jemand wie Jimmy Song oder jemand in der Richtung, der kann schon gar nicht mehr durch die Konferenz durchgehen als normaler Mensch. Der wird alle 2 Meter runtergestoppt und da gibt es da ein Foto und da ein Autogramm und diese ganzen Sachen. Und es hat alles Vor- und Nachteile. Also es ist auch die menschliche Psychologie ist so gestrickt oder unser Hirn ist so gestrickt, dass man sich Gesichter sehr leicht merkt und Gesichter auch sehr attraktiv findet generell. Und deshalb haben auch alle Podcast-Covers immer ein Gesicht drauf und alle YouTube-Thumbnails haben ein Gesicht drauf und so weiter. Und wenn man kein Gesicht hat, dann ist das natürlich, kann auch ein Nachteil sein. Und ein weiterer Tipp, falls jemand pseudonym bleiben will, wählt euch euer Pseudonym sehr gut aus. Nämlich den Nickname, den eure Schwester euch gegeben hat, als ihr 2 Jahre alt wart. Also ich bin schon öfter in das Problem reingelaufen, dass mich auch andere Leute und auch ernsthaftere Publikationen zitieren wollten und die können mich aber nicht wirklich zitieren, weil ich habe keine Vor- und keine Nachnamen. Die können und das kommt dann einfach nicht rein, oder? Das so, ja, der Gigi schrieb, was auch immer.
Also dann kommt beim Zitat Gigi, der.
Ja, genau. Und das sind so, also es hat alles eben seine Vor- und Nachteile. Und ich mache das hauptsächlich als auch zu einem gewissen Grad als Performance Art beziehungsweise als Statement, als Privacy Statement, dass es durchaus möglich ist. Und ich bin aber auch kein Edward Snowden oder sowas in der Richtung. Also wenn ich das wirklich ernst nehmen würde, dann dürfte ich auch nicht auf Podcasts auftreten ohne Stimmverzerrer, weil mich erkennen Leute auch an meiner Stimme zum Beispiel. Also ist mir auch schon passiert. Und es gibt auch, ich habe es immer wieder mal erwähnt, es gibt schon Machine Learning Programme, also es gibt schon AI-Systeme, die können relativ gut anhand von deiner Stimme zumindest gewisse Eigenschaften von dir rekonstruieren, also quasi ein Phantombild von deinem Gesicht zeichnen, nur anhand von deiner Stimme. Und ja, also man müsste wirklich noch sehr viel mehr aufpassen, als ich es tue, wenn man wirklich komplett anonym oder komplett pseudonym bleiben will. Separate Devices verwenden, von Grund auf alles neu machen, sich nie ohne irgendeinen VPN oder sonst was einloggen. Also das ist das Problem bei den Privatsphäre-Geschichten, wenn man, wenn zum Beispiel man gegen State Actors Angst hat, weil wenn man da dagegen vorgehen will und sich da dagegen stützen will, da darf man sich keinen einzigen Fehler erlauben. Aber wie gesagt, meine Motivation kommt aus einer etwas anderen Ebene und mir ist das, also ich bin schon froh darüber, dass nicht absolut jeder weiß, wie ich ausschaue und dass es auch nicht ganz super easy ist, rauszufinden, wer ich bin oder wer ich war und wo ich gewohnt habe oder wo ich jetzt wohne, das reicht mir schon.
Ja, gerade diesen Tipp, wähle dein Pseudonym gut aus, bevor du da irgendwie aktiv wirst, weil dieser wegzubekommen, der ist schwierig. Ich merke es bei mir. Cercatrova ist italienisch und heißt suchen und finden. Und ich habe früher mal einfach diesen Nickname da genommen, weil ich auch viel mit Kartenmagie mache und da ist es auch immer sehr vorhanden. Und als ich da im Bitcoin Space unterwegs war, gerade im deutschsprachigen Raum, habe ich gemerkt, die Deutschen können das nicht sagen. Die können das nicht aussprechen. Ja. Cercatrova war irgendwie so und jetzt komme ich nicht mehr weg davon. Ja, also ich kann nicht einfach wechseln.
Ja, das ist eben auch so eine Sache. Wenn man irgendwie ernsthaft als Autor oder sonst jemand auftreten will und man die Wahl hat, sich einen Namen auszusuchen, auch wenn man ein Produkt oder eine Firma startet, dann sollte man da auf solche Dinge auf jeden Fall achten, auch für Domains, wenn man nur irgendeine Domain hat. Wenn man die in einem Podcast nicht sagen kann, so dass sie auch verstanden wird und dass man das direkt dann eintippen kann, dann ist das schon eine schlechte Domain oder eben ein schlechter Name. Und wenn man schon sich seinen eigenen Namen aussucht, dann sollte man auf diese Dinge auch achten.
Genau, meinen Namen habe ich nur gewählt, weil ich halt noch ein Kind bin. Und dann hat das gepasst, einfach so. Ja. Nee, das habe ich mir tatsächlich von Gigi abgeguckt. Ich habe gesagt, okay, der hat einen ganz kurzen Nickname. Ich muss noch kürzeren Nickname haben, da habe ich 3 Buchstaben.
Deshalb nennst du mich Kitty auch Cerca. Also genau, das glaube ich auf nur Cerca gekommen, von dem her.
Das Lustige war, irgendjemand hatte mir geschrieben, dass es, oder in den Kommentaren stand, dass es verstanden wurde wie Checker. Dass du hier der Checker bist von allen. Aber nee, wir sind ja alle gleich, deswegen. Nee, was mich ja fasziniert hat, bei dir, Gigi, war ja so wirklich dieses, dass man so sich nicht zeigt, ne, dass man wirklich so wie so ein Mysterium um sich rum schafft, ne, und dann kommt dann halt dieser Output von dir, ne, also die, wenn man sich mal deine Artikel oder dein Buch und jetzt auch schon Teile deines neuen Buchs mal durchliest, also ich persönlich hatte da echt ein paar richtig kranke mindblowing Momente, wo ich das gelesen habe, und dann denkt man sich so, okay, der hat ja eigentlich schon mehr davon, wenn er sich vielleicht jetzt ein bisschen mehr zeigt und ein bisschen mehr Marketing auch um seine Person macht, wie es die meisten Schriftsteller machen, die vermarkten erstmal sich selber irgendwo oder das, was sie irgendwie gemacht haben und dann verkaufen sie die Bücher. Bei dir ging es ja gar nicht so diesen Weg, sondern du haust ja einfach eins nach anderen raus. Und was ist da so deine Motivation? So, also so berühmt zu werden ist es anscheinend ja nicht. Oder berühmt und reich zu werden. Gibt ja auch alles gratis.
Reich geht mit Bitcoin ganz automatisch und berühmt habe ich kein Interesse dran. Also ja, es ist natürlich, wie gesagt, wenn man so wirklich berühmt und groß werden will, dann muss man schon auch irgendwie, keine Ahnung, man sieht das eben mit allen Popstars und allen, sogar eben vielen Autoren, die sind alle wunderschön und sehr gepflegt und gehen zum professionellen Fotografen, um sich ablichten zu lassen. Und das aus einer menschlichen, psychologischen Sicht, so boostet man die Verkaufszahlen natürlich so wirklich. Aber ich mag das so gerne am Internet, dass man einfach immer wieder auf verschiedenen Plattformen, auch auf Twitter oder wo auch immer, sieht man dann extrem guten Content, extrem guten Input von Leuten, und der heißt einfach eben Poopfeast 420 oder Sexy Boy 69 oder was auch immer. Und ich genieße das sehr, dass einfach im Internet sich die meisten Leute nicht sehr ernst nehmen. Und das ich finde, das sollte auch so bleiben. Da geht was verloren, wenn jeder mit seinem vollen Namen und allen Titeln auftaucht und jeder hat einen professionellen LinkedIn-Headshot als Profilbild, und das ist mir einfach nur zuwider. Und meiner Meinung nach in der Taverne sozusagen, da ist man oft sehr viel näher an der Wahrheit. Also bei, wie du eben auch gesagt hast, oft bei Autoren oder auch bei anderen Leuten, die was verkaufen wollen. Die verkaufen sich als erstes einmal selbst, und das ist eben sehr viel Glanz und Schein, und der Schein, der trügt dann oft. Und ich will auch überhaupt gar nichts verkaufen. Also das mit dem Verkaufen war mehr so ein Zufall, auch mit 21 Lessons, weil das war am Anfang nur eine Blog-Series und ich habe es nur auf meine eigene Seite dann geknallt, weil ich Medium nicht vertraue, und da ging es schon los mit Zensur und die Plattforming von Medium. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss das selbst hosten. Und irgendwann haben mich dann mehr als 10 Leute angeschrieben, ob es auch als Buch zu kaufen gibt. Und ich habe mir gedacht, okay, dann denke ich, mache ich halt ein Buch draus, wenn die Nachfrage schon da ist. Und so hat es bei mir angefangen, mit überhaupt irgendwelche Dinge zu verkaufen. Und ich habe auch in den letzten paar Monaten mich sehr viel beschäftigt, wie man digitalen Content am besten verkauft, unter Anführungszeichen. Und meine Konklusion ist gar nicht. Digitaler Content soll frei sein, immer, für alle. Und somit mein Monetarisierungsmodell ist komplett andersrum. Ich werde immer alles unter einer Open Source License raushauen. Jeder kann damit machen, was er will. Du kannst das auch ausdrucken, 21 Lektionen. Du kannst die deutsche Übersetzung ausdrucken und die selbst am Straßenrand verkaufen. Alles ganz egal. Du hast jedes Recht dazu. Und mir geht es nur darum, dass mehr und mehr Leute Bitcoin verstehen, weil ich glaube wirklich, dass ist das Wichtigste heutzutage, um die Welt wieder in die richtige Bahn zu rücken, sozusagen. Und der monetäre Gewinn, der ist bei mir so extrem nebensächlich, weil ich denke mir, wenn ich recht habe mit den Dingen, die ich schreibe, dann muss ich mir um Geld sowieso keine Sorgen machen. Und somit, warum soll ich jetzt großartig da irgendwie jemandem was verkaufen wollen? Um das geht es mir einfach nicht.
Definitiv, ja. Wie siehst du da die Problematik, gerade wenn du Bitcoin-Adaption nach vorne bringen möchtest, kommt viel dann oft der Gedanke, Gründung von einer Firma, ja oder nein, wenn du dich selbstständig machen möchtest in diesem Bereich. Im Online-Bereich würde ich jetzt mal behaupten, ist es einfacher, ohne irgendwie Firma oder so unterwegs zu sein, aber wenn du dann wirklich so auf einem professionellen Level das machen möchtest, dann kommst du leider heutzutage in unserer Gesellschaft um eine Firmengründung fast nicht herum, und da hast du dann ein Riesenproblem mit deiner OPSEC. Ich glaube nicht, dass du da im Handelsregister oder so mit der Gigi eine Firma gründen kannst.
Ja, das stimmt soweit, aber es gibt verschiedene Gesellschaftsformen. Man kann zum Beispiel auch einen Verein gründen. Und da hat man das Problem dann wieder nicht. Es gibt verschiedene, also je nach Land kann man auch im Verein als der Gigi beitreten. Das funktioniert. Und wegen Firmen, das kann auch ein super OPSEC-Trick sein. Und auch wieder Jameson Lopp hat das gemacht und da sehr lang und breit darüber geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Blog-Eintrag heißt, aber es ist ewig langer Artikel, wo er ganz genau detailliert hat. Der ist nämlich geswattet worden, also swatten ist eben ein SWAT-Team zu jemandem hinschicken, da hat jemand rausgefunden, wer er ist und wo er wohnt und hat da einfach gemeint, okay, das ist ein Terrorist, was auch immer, da muss ein SWAT-Team hin. Und das ist relativ problematisch, weil das ist natürlich eine sehr angespannte Situation und das ist auch schon sehr, sehr böse ausgegangen in solche Swatting-Aktionen, also das ist das SWAT-Team, das dich dann einfach niedermäht und das war's dann. Und somit hat er sehr viel dagegen unternommen, dass das nie mehr wieder passiert und hat seine ganze Identität umgestellt und versteckt und so weiter. Und er hat auch eine Firma gegründet und du kannst eben gewisse Gesellschaftsformen wählen, wo dann die Akteure der Firma nicht sichtbar sind. Also wo du dann einfach als Normalsterblicher keine Einsicht hast, wer da jetzt eben, welche Namen hinter der Firma stehen sozusagen, welche Personen hinter der Firma stehen und schon gar nicht, wo sie wohnen und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, das gibt es in jedem Land, dass man solche Firmenformen aufsetzen kann. Wenn man ein kleiner Fisch ist, dann bietet sich wahrscheinlich ein Verein eher an. Aber wenn man große Pläne hat, dann macht es vielleicht Sinn, eine größere Firmenform zu wählen und das auch so aufzusetzen, dass es etwas obsec-aware ist. Aber der Staat weiß natürlich, wer du bist.
Ja, aber der Markus ist doch kein kleiner Fisch. Warum habt ihr dann einen Verein gegründet mit dem 21-Podcast?
Wahl. Wer weiß, was da noch alles läuft. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht auf dieses Thema eingehen, weil dann kommen die Mainstream-Medien wieder mit nur Kriminelle benutzen das und so bla bla bla. Genau das ist es ja. Ne? So genau diese Firmenkonstrukte, wo es vielleicht nicht ganz so sichtlich ist, wer da jetzt die Fäden zieht, wird ja auch oft dann gleich von den, oder auch andere Themen, so wo wird dann gleich von den Medien so aufgegriffen, ja, da muss irgendwas Kriminelles passieren, irgendwelche Geldwäsche oder Steuerhinterziehung oder was auch immer so das muss halt auch nicht immer der Grund sein. Also das wird irgendwie ein bisschen verzogen. Da gibt es wahrscheinlich zigtausende von Gründen, warum Leute einfach nicht in der Öffentlichkeit mit ihrem Namen stehen
wollen. Ja, es ist so gut wie nie der Grund, dass irgendwas Kriminelles passiert, weil Privatsphäre und Kriminalität hat miteinander nichts zu tun. Jeder weiß, was du auf der Toilette machst. Ich gehe mal davon aus. Und das heißt auch nichts, dass auf einer Toilette nichts Kriminelles passieren kann. Aber es hat einen anderen Grund, warum du die Tür hinter dir schließt und sie vielleicht auch absperrst. Und das Gleiche gilt auch fürs Schlafzimmer, oder? Also wenn man zu zweit in ein Schlafzimmer reingeht, die meisten Leute wissen, was da passiert. Das und im Regelfall ist das auch nicht illegal.
Ja, man will keine Zuschauer haben, einfach.
Man will einfach seine Privatsphäre haben. Und ich glaube auch bei finanziellen Dingen zum Beispiel, finanzielle Privatsphäre, ist das genauso. Also ich will nicht, dass mein Nachbar weiß, für was ich mein ganzes Geld ausgebe oder auch, wenn es auch um Bitcoin-Privacy geht, zum Beispiel auf einem Bitcoin-Standard, alles on-chain. Ich will nicht, dass mein Chef weiß, für was ich das ganze Geld ausgebe und ich will auch nicht wissen, wie viel alle Mitarbeiter verdienen und für was die das Geld ausgeben und wo das Geld herkommt und so weiter. Also das sind alles so Dinge. Es hat einen Grund, warum wir gewisse Privatsphäre-Garantien haben in den jetzigen Systemen. Es hat auch einen Grund, warum wir zum Beispiel online, es war alles Plaintext, vor 15 Jahren ungefähr war alles Plaintext oder vor 20 Jahren. Und dann kam Snowden und die ganzen Leaks sozusagen, die gezeigt haben, was das für gesellschaftliche Folgen mit sich zieht, wenn alles immer ständig im Offenen ist und man nicht auf seine Privatsphäre achtet. Und jetzt ist es einfach die Norm, dass alles Ende zu Ende verschlüsselt ist und jeder Webserver verwendet nur mehr SSL und HTTPS und jede Verbindung ist verschlüsselt und jeder Messenger ist mehr oder weniger verschlüsselt, also mehr oder weniger jeder Messenger ist verschlüsselt. Das geht alles in die Richtung und ich glaube, wir müssen das immer wieder lernen, dass Privatsphäre ein Menschenrecht ist, weil es ist auch mir gefällt der Spruch so gut, Surveillance renders all other freedoms useless. Also das ist, wenn ich dir ganz genau auf die Finger schaue, was du machst, und ich sag dir, du kannst machen, was du willst, du wirst nicht machen, was du willst. Jeder weiß das, wenn man irgendwie sieht, dass jemand im Wohnzimmer meint, er ist allein und er tanzt und macht irgendwas anderes, komisches, und dann wurde gefilmt und die Person, die gerade getanzt hat, merkt, dass gefilmt wurde, und dann ist auf einmal alles anders. Dann das Verhalten ändert sich ganz, ganz, ganz drastisch. Und um frei handeln zu können, um frei denken zu können und auch als Gesellschaft frei handeln zu können, und das inkludiert nicht nur den Informationsfluss, sondern auch den Geldfluss, da muss Privatsphäre gegeben sein, muss Privatsphäre die Norm sein, weil sonst funktioniert das alles nicht.
Hast du eventuell Tipps? Also ich kenne sehr viele Leute, die bereits schon mit ihrem echten Namen im Internet unterwegs sind und sich da noch gar nicht viel Gedanken gemacht haben, ich leider auch, und dann im Nachhinein merken, okay, Privatsphäre, was da alles möglich ist, das sollte nicht irgendwie gerade jetzt verfügbar sein, um es rückgängig zu machen, ist es viel schwieriger. Also wenn du vorher noch nicht online präsent warst und dann mit einem Pseudonym präsent wirst, dann ist es einfacher. Aber wenn du mit dem Klarnamen bereits im Internet unterwegs warst und dann zu wechseln auf ein Pseudonym, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, was man da machen könnte?
Also ich glaube, es gibt da zwei Ansätze. Das ist einmal der ganz cleane Cut. Man löscht seine alte oder man quasi lässt seine alte Identität sterben und man beginnt eine neue. Oder man wechselt langsam zu einer neuen Identität und man wechselt einfach alle Handles und alle Nametags und alle Namen im E-Mail und so weiter und macht sich auch neue Adressen und so. Und ich glaube, beides funktioniert, weil obwohl viele Dinge im Internet sehr lang rum sind, es ist immer noch besser, als wie weiterhin im Klarnamen zu agieren oder also auf ein Pseudonym zu wechseln. Wenn du das jetzt machst, dann bist du in 5 Jahren in einer viel besseren Situation, als wie wenn du es nicht machen würdest. Auch wenn ein Reporter zum Beispiel da ins Internet-Archive zurückgehen könnte und das irgendwie rausfinden könnte noch, du hast früher unter einem anderen Namen agiert und somit bist du die und die Person und so weiter. Aber die meisten Leute werden sich das nicht antun. Die meisten Leute, es geht immer um die Angriffskosten, oder sozusagen. Also die meisten Leute nehmen deinen Namen, googeln ihn und wenn sie irgendein lustiges Foto von dir finden, dann hauen sie das auf Twitter raus und veräppeln dich oder was auch immer. Und ja, also ich habe keine großartigen Tipps. Ich bin der Meinung, dass jeder seine Privatsphäre verbessern kann und das Wichtigste ist, das auch wirklich zu wollen und zu verstehen und es einfach Schritt für Schritt zu machen. So ähnlich wie bei Bitcoin, oder? Du gehst nicht von 0 auf 100 innerhalb von 24 Stunden. Du kaufst deine ersten Sets irgendwo bei irgendeinem Dreckservice wie Coinbase und das ist auch okay, oder? Also das ist, und die bleiben da dann mal liegen ein Jahr und dann vergisst man vielleicht sogar irgendeine Wallet und das war dann halt eine teure Lektion. Und mit der Privatsphäre, das ist so ganz ähnlich. Einfach probieren, so gut es geht, die richtigen Tools zu verwenden, die Privacy-Aware-Tools zu verwenden. Und ich habe das selbst auch durchgemacht. Oder? Also einfach zu switchen von irgendeinem Google-Service auf etwas anderes. Wenn es zum Beispiel darum geht, ich war ein großer Fan von Google Docs und Google Keep und habe alle meine Notizen da drin gehabt und ich bin eben geswitcht auf Standard Notes zum Beispiel, was ein Open-Source-Produkt ist, das Ende-zu-Ende verschlüsselt ist und sich so synchronisiert. Ich hatte früher auch irgendwann mal Dropbox und den Account gibt's glaube ich auch immer noch irgendwie irgendwo, aber ich verwende Dropbox schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich bin vor vielen Jahren geswitcht auf SyncThing, was auch eben eine Open-Source-Alternative ist und man kann sich das, es ist natürlich etwas schwerer zu verwenden und etwas schwerer einzurichten. Manche dieser Tools sind noch nicht ganz so benutzerfreundlich vielleicht wie ein Third-Party-Service, aber es ist so ähnlich wie in Bitcoin, oder? Man ist halt selbst dafür verantwortlich. Und SyncThing kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist, wenn man es mal durchschaut hat, sehr einfach zu verwenden und sehr vielseitig. Und ich habe einfach verschiedene Ordner auf allen meinen Geräten, die sich miteinander synchronisieren, ganz automatisch, ohne Third-Party und alles über das Torrent-Protokoll.
Ja, das ist bei mir ähnlich, weil vor Bitcoin habe ich mir noch weniger Gedanken gemacht, wo ich was hoste. Mittlerweile habe ich so viele Services, die ich selber hoste, zum Beispiel Bitwarden, das ist ein Open-Source-Passwort-Manager, den ich selber hoste. Meine ganzen Files sind bei mir zu Hause gehostet auf dem NAS und immer wie mehr kommt dieser Open-Source-Gedanke da hoch, das ganze Ding selber. Du bist selber dafür verantwortlich, für deine Daten, für dein Geld bei Bitcoin. Und diese Richtung, wenn ich die jetzt so durchgemacht habe und vielleicht andere das ebenfalls so durchmachen wie ich jetzt gerade, da sehe ich dann doch eine gute Zukunft, wenn wir so nicht nur das Geld dezentralisieren, sondern auch zum Teil wieder die Privatsphäre und unsere Daten wieder zu dezentralisieren.
Ja, absolut. Und es ist eben auch, es ist wichtig zu verstehen, dass quasi es gibt keine perfekten Lösungen, es gibt nur Trade-offs. Mhm. Also es ist natürlich bei vielen Dingen ist es einfach einfacher, das zentrale Service zu verwenden und einfach, okay, das ist jetzt das Beste, was es da so gibt oder keine Ahnung, Zoom oder was auch immer und das verwenden wir jetzt einfach und erledigt. Aber bei manchen Dingen und jeder, der schon etwas älter ist, der weiß, wovon ich spreche, das ist dann so, das Problem bei den Third Parties ist, das Problem bei den Services ist, jeder Service geht irgendwann bankrott und dann sind alle deine Files weg und dann ist alles weg und alles, was du dir aufgebaut hast, ist weg. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr früh miterlebt habe, dass sowas passieren kann. Und da habe ich mir sozusagen die Finger verbrannt und seitdem, ich self-hoste absolut alles. Meine Fotos, also ich fotografiere sehr, sehr gerne alles, was ich je geschrieben habe und habe alles auf selbstgebauten RAID 5 Systemen irgendwie doppelt und dreifach in verschiedenen geografischen Zonen gesichert und also mir geht nichts mehr flöten. Das kann mir nicht passieren, dass da irgendwie mal ein Service, das gibt's dann einfach nicht mehr und dann sind alle deine Files futsch. Und das ist auch der Grund, warum ich eben, wie vorhin schon erwähnt, von Medium weggegangen bin auf mein eigenes Blog und meine eigene Seite. Das sind ganz normale, ganz stupide, ganz einfache Markdown-Files. Kein Magic, kein gar nichts. Und das kann ich überall und immer hosten und quasi gratis, weil das ist so einfach, das zu machen auf einer technischen Ebene. Und es ist ganz ähnlich auch eben mit seinen eigenen Files und seinen eigenen Dateien. Wenn man das irgendwo in einen Service rauflädt und da ist viel Magic dahinter, dann okay, das ist vielleicht ganz komfortabel, aber hast du oft nach irgendeinem Desaster-Szenario oder nach 20 Jahren immer noch Zugriff drauf? Oft nicht. Also es hat sehr viele Vorteile, wenn man da auch auf dieser Ebene eben die Dinge selbst in die Hand nimmt.
Ja, apropos die Dinge selbst in die Hand nehmen. Also ich muss nur an mich so denken, bevor ich so mich bei Bitcoin so ein bisschen technisch mit dem Thema befasst habe, war ich auch so ein absoluter, ich wusste gar nichts. Also ich wusste, wie man PC anmacht und wieder aus und so. Das war's. Und ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was Privacy oder sowas ist. Und ich habe auch noch so im Kopf von vielen Leuten so, die sagen einfach so, ja, ist halt so. Ich werde da halt überwacht. Aber ich habe ja sowieso nichts zu verstecken. Ich habe ja sowieso jetzt, ich mache ja nichts Kriminelles. Und diese ganzen, ja.
Wie gesagt, einfach Klotüre offen lassen, ja, Vorhänge vom Schlafzimmer permanent offen lassen, dann weiß Big man, Brother, dass das Argument ein schwaches ist.
Ja, aber das hört, habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gehört und was könnte man, oder haben wir vielleicht sogar in der Geschichte irgendwie mal sowas erlebt, wo es vielleicht am Anfang, wo die Leute gesagt haben, ach, ist ja nicht so wild und später wurde es den Leuten dann irgendwie zum Verhängnis, es ist irgendwie, hat sich das Blatt gewendet. Haben wir sowas vielleicht schon mal irgendwann mal erlebt oder was gibt's da für Szenarien, die passieren könnten? Fällt dir was ein?
Nee, keine Ahnung, weiß nicht, was du meinst.
Also ich meine, wir sind ja schon wieder irgendwo in so eine, wir gehen ja schon wieder in so eine Richtung in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon beschlossen ist, aber hier wollen sie ja auch wirklich wieder so ein Vermögensregister einführen, natürlich nur für Statistiken. Jetzt, wenn wir jetzt mal nur bei den finanziellen Geschichten bleiben, aber wir haben da ja auch noch diese andere Geschichte, wo sie uns so eine App unterjubeln wollen und dann noch, dass wir uns da alle 6 Monate irgendwie beim Arzt da melden und neuen QR-Code bekommen. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und dann nochmal die CBDCs, die irgendwie noch geplant sind. Das geht ja schon, ja, in diese Richtung, wo man schon ein bisschen Angst haben muss, oder?
Ja, das Problem mit der Privatsphäre ist, man weiß nie, wann man sie dann wirklich braucht. Das ist einfach so, du kannst das nicht vorhersagen. Das, also eben um das nicht genannte Beispiel zu nennen, im Holocaust als Jude, du hättest sehr gern eine gewisse Privatsphäre und hättest sehr gern, dass IBM nicht alle deine Daten erhoben hätte und alles im Register steht, inklusive deiner Herkunft und deiner Genealogie und deinem Stammbaum und deiner Religion und allem. Und man weiß eben nie, in welche Richtung sich die Gesellschaft hinbewegt und wo Privatsphäre dann eben doch etwas sehr Positives wäre, sogar etwas Lebensnotwendiges ist. Und das stimmt nicht nur auf einer gesellschaftlichen Ebene, das stimmt auch auf einer privaten Ebene, oder? Es braucht nur, zum Beispiel, um zurückzukommen zum Autoren oder quasi, wie auch immer, YouTube-Star-Beispiel, ein verrückter Fan reicht. Und dann hättest du sehr gern deine Privatsphäre wieder. Und das sind so die Dinge, auf die sollte man durchaus Acht geben. Und wie gesagt, wenn man Schritt für Schritt von den Schritt für Schritt seinen Online-Fußabdruck verringert, dann ist das immer ein Schritt in die bessere Richtung. Also das ist eben von Namen auf Pseudonym wechseln, von sehr schön erkennbarem und auch von AI erkennbarem Gesicht auf Cartoon-Avatar wechseln oder was auch immer. Das sind alles Schritte in die richtige Richtung, weil all das erhöht deine Privatsphäre ungemein.
Ich werde aktuell auch immer sensibler, wo ich wirklich meinen Namen preisgebe. Wo ich vorher überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht habe. Ich heiße so und so, also schreibe ich das so und so rein. Aber jetzt jedes Mal, wenn du irgendwie deinen Namen preisgeben musst, machst du dir Gedanken. Ich weiß nicht, die Zuschauer sehen das jetzt aktuell gerade nicht, aber ich wohne ja in der Schweiz und in der Schweiz ist es obligatorisch, dass du 3 Wochen nach der Rekrutenschule ins Militär musst, jedes Jahr, und da hier bin ich aktuell. Und hier haben wir überall so ein Namensschild. Und da steht der Name drauf. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber jetzt, wenn ich irgendwie mit dem Zug einrücke oder unterwegs bin, habe ich hier immer ein anderes Namensschild als mein echter Name.
Und wenn du Pech hast, dann sitzt so jemand wie ich in deinem Zugabteil und ich sehe deinen Namen und weiß genau, wie alt du bist und mache eine Google-Anfrage und weiß sehr, sehr viel über dich. Das genau. Sind eben genauso die Dinge in der heutigen Welt. Man braucht nicht viele Datenpunkte, um irgendwelche Cross-Reference-Queries irgendwie machen zu können. Und dann, auch wenn es mehrere Leute gibt mit deinem Namen, ich weiß ganz genau, okay, du hast diese Uniform an, du bist beim Wehrdienst, du bist genau derjenige, der so und so alt ist, und dann ist alles ganz, ganz einfach. Und dann führt eines zum nächsten. Und natürlich im großen Stil macht das Google und Facebook und natürlich alle Regierungen. Und deshalb ist es auch so wichtig, eben seinen Datenfußabdruck so gut es geht klein zu halten. Und das ist, auch wenn es nur so kleine Sachen sind, als jedes Smartphone hat einen Standard YouTube-Client, der sendet alles an Google, alle deine Daten, alles, was man irgendwie über dich wissen kann, weiß YouTube auch. Und es gibt einen sehr schönen Alternativ-Client, zum Beispiel NewPipe, und es gibt viele andere auch, und der macht das eben nicht. Und das sind eben alles so kleine Obsack-Tricks, wie man seine Privatsphäre schützen kann und wie man seinen digitalen Fußabdruck gering halten kann.
Was würdest du empfehlen, wenn es darum geht, also ich meine, die meisten, die jetzt irgendwie Bitcoin oder Satoshis stacken, die holen sich die von der Börse, da müssen sie meistens noch jetzt KYC durchlaufen, also Know Your Customer mit Postident, und also da landet sogar der Ausweis, ein Foto vom Ausweis dann auch bei der Börse und so.
Und sogar ein Video, weil man muss ja sicher gehen, dass du noch am Leben bist.
Genau, richtig. Du musst ja sogar im Video teilweise, also das ist ja irgendwie schon blöd, ne? Aber wenn es denn die einzigste Möglichkeit ist, irgendwie Sats zu stacken, dann geht man das dann auch ein. Gibt's viele, die das machen. Ich denke mal, die meisten, hier in Deutschland zumindest und allgemein hier in Europa. Was würdest du denen denn empfehlen, damit man sagt, okay, wie kriege ich denn jetzt meine Satoshis irgendwie privater, also wie kriege ich da irgendwie mehr Privacy rein? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also es gibt auch sehr schöne Zusammenfassungen, zum Beispiel auf nokyconly.com gibt es eine schöne Liste, wo man überall KYC-free Bitcoins beziehen kann, und man kann die eben, die Kurzzusammenfassung ist so, man kann sie verdienen, man kann sie minen oder man kann sie Peer-to-Peer von anderen Menschen beziehen auf Peer-to-Peer-Trading-Plattformen. Und Peer-to-Peer ist eben keine Plattform in der Mitte quasi, kein Mittelsmann, bei dem man sich identifizieren kann, sondern es ist ein direkter Trade, so wie wir treffen uns im Park, du gibst mir 2 Äpfel, ich gebe dir 5 Euro. Oder das sind teure Äpfel, ich weiß, aber mit Inflation, das, wenn man das in 2 Jahren hört, dann kommt es wahrscheinlich hin. Und also No KYC Only ist eine Seite, wo man da nachlesen kann. Es gibt eben BISC, es gibt HODL. Ich bin ein Fan von BISC, kann es jedem Bitcoiner ans Herz legen. Es ist nicht so kompliziert zu verwenden, wie viele es glauben. Also falls man sich BISC noch nicht angeschaut hat, ruhig mal da reinschauen und ruhig mal 1-2 Tutorials auf YouTube anschauen oder sowas in der Richtung, oder ein paar Artikel lesen, die das erklären, was da passiert und wie das funktioniert. Im Endeffekt ist es einfach nur ein Marktplatz von Leuten, die Bitcoin kaufen und verkaufen wollen, und Und dieses Protokoll, mehr oder weniger, also BISC ist eher als Protokoll zu verstehen, bringt diese Käufer und Verkäufer zusammen. Und das geht eben alles in einer direkten Peer-to-Peer-Weise. Da kann man sehr, sehr gut seine Bitcoins so beziehen. Sonst eben Home Mining ist auch eine Alternative. Da gibt es auch sehr gute Guides inzwischen von Economy Alchemist zum Beispiel. Und es gibt eine wachsende Home Mining Community. Also es ist nicht so unprofitabel, wie viele Leute glauben. Es ist sogar relativ profitabel nach wie vor. Je nachdem natürlich, wie viel der Strom kostet. Jetzt in Europa muss man schon schauen, wo man seinen Strom herbekommt, ohne dass man massivst arm wird. Verrückte Welt.
Es gibt auch Glückliche, was wir gerade in der letzten Zeit gesehen haben, als da einer wirklich mit 160 Terahashes einen Bitcoin-Block gefunden hat und dann gleich danach irgendwie einen Tag später gleich noch einmal. Ja. Also,
ja, Solo Mining, das ist, aber da kann man dann
da musst
kann man
du schon
Lotto auch spielen.
Ja, genau.
Das, ich glaube, Lotto ist wahrscheinlicher, denke ich mal. Ja. Ich sage mal so.
Noch das letzte Punkt, sorry, dass ich da noch dazwischen quatsch, aber also was ich absolut jedem ans Herz legen kann, ist probieren, Bitcoin zu verdienen. Wenn man irgendwas kann, wenn man irgendwas macht, einfach nur das anzubieten und zu verkaufen. Viele machen irgendwelche kleinen Kunstwerke oder solche Dinge und die kann man auch schön für Bitcoin versteigern. Oder man macht irgendwas für irgendjemanden, ob das jetzt ein cooles Twitter-Profilbild ist oder irgendwas schreiben für jemanden und dann macht man das halt für Sats. Und das sind KYC-free Sats und auch beim Podcast zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich eh auch schon ein Podcasting 2.0 Podcast. Würde mich wundern, wenn ihr es nicht seid.
Yes.
There you go. Und dann eben da einfach Wege zu finden, wie man Sets auch ganz, ganz einfach entweder als Spende oder als Gegenleistung für ein Service oder ein Produkt verdienen kann. Und das ist dann in den meisten Fällen auch KYC-free.
Ja, gerade im Podcast, übrigens noch als kurzer Einschub, bei uns in Show Notes findet ihr einen Link, Pleb Donation, könnt ihr draufklicken oder auf der Webseite plebstaverne.space, da findet ihr im Menüpunkt oben den Pleb Donation Button und da könnt ihr direkt Satoshis über das Lightning Netzwerk, aber auch on-chain an uns spenden. Das geht nicht irgendwie an eine zentrale Instanz oder so, das gelangt direkt zu uns. Plus, wir nehmen keine Shitcoins an, sondern logischerweise nur Satoshis und gerechnet wird auch nicht mehr in Fiat-Shitcoins, sondern in Sats.
Und was ich dazu sagen möchte, wir machen das auch, also wir ne, gut, dass du es mal angesprochen hast, ich vergesse das ja immer. Dann kriegen wir immer nichts. Nein, aber wir verkaufen ja nichts. Wir haben ja, als ich die Seite Plebs Taverne damals erstellt habe, habe ich mich damals an Gigi gewandt und habe ihn gefragt, wie das mit diesen Lizenzen läuft, weil ich gar keine Ahnung hatte und bei uns ist ja alles frei, also ihr könnt ja auch mit dem Podcast folgen oder mit allem, was ihr auf der Seite findet, machen, was ihr wollt, so wie bei Gigi auf seinem Blog, da wir stellen das alles gratis zur Verfügung und wenn dann jemand irgendwie sich dann Mehrwert rausziehen kann, ja, dann fühlt euch frei, was zu spenden. Wenn nicht, dann hodelt einfach weiter eure Sets, das ist auch nicht schlimm. So, und aber dieses Value for Value, das klappt ganz gut, ne? Gigi, das hast du, glaube ich, das feierst du auch, oder?
Ja, ich bin ganz extrem bullish auf Value for Value und feiere das ganz, ganz arg. Also die letzten paar Monate, da habe ich mich fast ausschließlich mit Value for Value beschäftigt und auch eben, wie man da am besten drüber nachdenken kann und wie man das auch quasi generell ins ganze Internet einbauen kann, so dass das komplett seamless funktioniert, weil der größte Painpoint ist nach wie vor, dass irgendwie eine Paywall aufpoppt und man irgendwie da dann sein Handy raussuchen muss und einen QR-Code scannen muss und so irgendwie. Und ich glaube, das wird sehr bald sehr viel besser noch funktionieren, dass das einfach irgendwie eingebaut ist in alle möglichen Apps, so wie eben in den neuen Podcasting-Apps. Also, und falls man das noch nicht kennt, newpodcastingapps.com und da sieht man eine Liste von Value-Enabled Podcasting-Apps. Breeze, bin ich ein großer Fan davon. Breeze funktioniert sehr, sehr gut und macht es sehr, sehr einfach, da eben Sets zu streamen, wenn man das will. Alles komplett freiwillig. Also der Content ist, wie gesagt, frei verfügbar, frei wie in der Freiheit. Und Und das App ist aber so konfiguriert, dass wenn man auf die Breeze Wallet Sats rauflädt, dann streamt das automatisch, je nachdem wie viel man will, pro Minute an eben die Podcast-Hosts oder auch an die Gäste. Also das wird nach wie vor weiterentwickelt, dass man das Schöne an dem an dem programmierbaren Geld ist ja, dass man das dann automatisch aufsplitten kann. Also wenn man einen Sounddesigner hat, dann bekommt der 5% und falls irgendjemand einen Outro-Song geschrieben hat, bekommt der 10% und der Host bekommt so und so viel und eine Charity bekommt noch so und so viel und der Gast, wenn er eine Lightning Note hat, bekommt auch so und so viel. Und ich bin extrem bullish auf das Ganze, weil das ist meiner Meinung nach die richtige Art und Weise, wie man digitalen Content verkauft beziehungsweise monetarisiert, weil man verkauft ihn ja nicht wirklich, man gibt ihn eben frei, man posaunt das in die Welt raus und das steckt auch schon im Namen. Also wenn man eben Value for Value, wenn du Value gewonnen hast daraus, wenn du das wertvoll findest, dann gib einfach ein bisschen Wert zurück. Und das Einfachste ist natürlich direkt monetären Wert mit Sats, aber auch auf meiner Seite zum Beispiel, ich mag es auch den Leuten sehr einfach Dinge zu übersetzen. Und das ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Also wenn ich einen Artikel schreibe auf Englisch und der wird ins Deutsche übersetzt oder ins Französische oder ins Spanische übersetzt, das ist super. Das ist genau, dann habe ich auch schon was gewonnen. Also und wenn man es wieder ins Monetäre zurückrechnen will, zum Beispiel, wie viel müsste ich einem guten spanischen Übersetzer zahlen, dass er mir Bitcoin is time ins Spanische übersetzt? Das sind wahrscheinlich einige 100 Euro und somit gibt es mehrere Wege als nur den Satoshi-Wert quasi als Value zurückzugeben. Und das ist so ein schönes, so ein einfaches Prinzip. Und nur um den Gedanken abzuschließen, jeder kennt das Prinzip eigentlich, weil seit tausenden von Jahren gibt es das Prinzip schon mit Straßenmusikern, die auf der Straße sitzen und musizieren und da ist ein Hut auf dem Boden und wenn einem die Musik gefällt, jeder kann zuhören. Du musst nichts geben. Die Musik hört nicht auf, wenn du nichts gibst. Du kannst quasi gratis daneben stehen und das genießen und das war schön und dann gehst du weiter. Und wenn du aber willst, dass auf lange Sicht der Straßenmusiker weiterhin Musik macht und der motiviert ist und der davon leben kann, dann wirfst du ein paar Münzen in den Hut rein. Und im Cyberspace ist eben das Geniale, dass eine Podcast-Folge, die gibt es sehr, sehr lang. Und auch dein Publikum ist potenziell unendlich groß. Das ist auf der Straße sehr, sehr schwer. Und deswegen glaube ich, dass das Value-for-Value-Modell als Monetarisierungsmodell für digitale Informationen wirklich, wirklich gut funktionieren kann und bin super bullish auf das Ganze.
Ja, hier ist logischerweise auch Lightning-Netzwerk ein kompletter Game-Changer. Also da ist dann wirklich mit Streaming-Money, was hier jetzt schon möglich ist. Und ich habe jedes Mal enorm Freude, weil unser Podcast ist auch auf Breeze und Sphinx und wo überall auch gelistet und wenn da jemand der hört und die Lightning Sats dann reinkommen, dann kommen sie direkt auf meinen Node und die siehst du dann wirklich so reinfließen, das macht Freude.
Mega nice, oder? Und also kann es jedem nur empfehlen, es gibt kaum was Schöneres als Streaming Sats zu empfangen, aber was so cool auch ist, es ist auch privacy aware. Also um zurückzukommen zum Thema von der ganzen Episode, es ist total OPSEC aware. Es ist eben einfach eine Bargeldtransaktion wie beim Straßenmusiker auf der Straße. Du musst nicht wissen, wie er heißt, wie er ausschaut, wer er ist. Dir gefällt die Musik und du wirfst ein paar Münzen in den Hut und das war's. Und du brauchst kein Facebook, kein Google, keine Government Agency, die alle deine Daten aufnimmt, inklusive Blutgruppe und alles, was jetzt noch kommen wird. Und das ist meiner Meinung nach so, wie es sein soll. Es ist einfach ein Werteaustausch zwischen Menschen, direkt von Mensch zu Mensch und das ist ganz was Wunderbares.
Ja, das Thema hatten wir ja auch jetzt in der was war das, 10. Folge. Da haben wir, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, Gigi, da haben wir so ein kleines Experiment gestartet, weil wir sind ja auch so fasziniert von diesem Value-for-Value-System. Und wir haben ja auch gesehen, bei Human Bee, wo du ja auch mitspielst, da hat es ja auch, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass die alle den Adern da und das Team da unterstützt haben. Aber so allgemein, es geht ja, vieles läuft ja in unserer Welt momentan ja auch schief, weil es von so zentralen Instanzen geführt wird, kontrolliert wird und die können dann natürlich machen, was sie wollen, die können das nach ihren Regeln irgendwie, nach ihren Interessen gestalten, wie sie möchten und da haben wir halt jetzt so das Thema gehabt, bei Künstlern zum Beispiel. die sind ja in der heutigen Zeit sehr eingeschränkt. Das ist ja schon echt pervers, was da läuft. Da musst du irgendwie über die großen Musikhäuser irgendwie unter Vertrag kommen und Plattenfirmen, und es wird dir, die Texte werden dir vorher geschrieben und gewisse Sachen darfst du nicht ansprechen. Und da ist der Künstler dann am Ende, kriegt dann irgendwie 2,5% von den Gewinnen und so, und was einfach so ein total das verzerrtes Bild gebracht hat. Irgendwie Kunst hat sich komplett verändert, und da haben wir so ein kleines Experiment gestartet und mal gucken, wo das hinführt, aber vielleicht so auch Leuten, die jetzt irgendwas gemacht haben, eine Plattform bieten, dass sie dieses Value for Value kennenlernen und ihre Kunst ausstellen können.
Ja, und ich glaube eben auch deshalb ich bin so extrem bullish auf das ganze Value-for-Value-Modell, weil es eben den ganzen Mittelsmann-Bullshit rausnimmt. Und das Problem ist immer das Gleiche. Es gibt eine Plattform, und die Plattform, ich will auch nicht sagen, dass Plattformen von Haus aus irgendwie böse sind. Das ist nur, das entwickelt sich dann so über die Zeit, und jeder weiß oder jeder sollte wissen, die Tagline von Google war "Don't be evil". Und als sie so an die eine Trillion US-Dollar Market Cap Grenze kamen, da müssten sie die Tagline removen. Schon weit davor, wenn ich mich recht erinnere. Aber du wirst dann einfach irgendwann groß genug, und da kommen dann andere Kräfte ins Spiel. Und bei Twitter sieht man das auch. Auf einmal wird Twitter ultra woke und du kannst nichts irgendwie mehr sagen, was gegen die Twitter-Politik was da einfach nicht political correct ist. Und für Künstler und auch Comedians und auch Autoren und generell auch Mima und auch Podcaster, da wird das immer, immer wichtiger werden, dass man eben das auch selbst in die Hand nimmt und auch seinen Content selbst hostet. Wobei das Hosting ist nicht so das Riesenproblem, meiner Meinung nach. Der Geldfluss ist das Riesenproblem, und das sieht man eben auch auf YouTube und auch auf anderen Plattformen. Der erste Schritt, wie man jemanden wieder in die richtigen Wege weist, unter Anführungszeichen, aus den Sichten der Plattform, ist Demonetarisierung. Das ist so, okay, dein YouTube-Video geht viral, schön und gut, aber du verdienst leider keinen einzigen Cent davon, weil du hast irgendwas Falsches gesagt oder irgendwie im Outro war noch 2 Sekunden vom falschen Song, und wir demonetarisieren dich komplett. Werbungen schalten wir trotzdem, das Geld kommt trotzdem rein, aber wir geben dir nur nichts davon ab. Und das ist eben auch, wenn du diese Mittelsmänner hast in dieser Value-Kette, in dieser Wertekette, die schneiden natürlich auch immer mit, die nehmen immer ein Stück vom Kuchen raus. Und das Schöne an Value for Value ist, dass du wirklich direkt mehr oder weniger 100% von dem Wert, der kommt bei dir an. Also eben, ich sage mehr oder weniger, weil du hast natürlich auch Lightning Routing Fees und so weiter, du wirst immer Mini-Transaktions-Fees haben, aber im Vergleich zu anderen Systemen kann man da schon aufrunden und sagen 100%.
Wenn wir so jetzt gerade beim Autoren noch bleiben, du hast ja 21 Lectures geschrieben, und ich glaube 21 Ways ist jetzt im Gange. Wie ist da aktuell der Fortschritt?
Ja, ich bin schon weiter, als es den Anschein hat, aber man kann selbst schauen auf 21waysbook.com. Da sieht man den Fortschritt. Ich habe 4 Kapitel jetzt gepublished, also Kapitel 0, 1, 2 und 3. Und ich habe noch 3 weitere in der Pipeline, die sind so gut wie fertig. Die haue ich jetzt hoffentlich über die nächsten paar Wochen raus. Geil. Und ich habe die meisten weiteren Kapitel so zu zwischen 20% und 50% fertig. Also ich habe sehr viel Gedanken und Notizen und schon auch teilweise Tweet-Threads von mir und solche Dinge, die kommen alle da in das Buch rein. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß auch ungefähr, wie ich über gewisse Dinge nachdenke. Ich probiere auch immer im Offenen zu schreiben und zu denken. Und ich hoffe, dass ich eben das alles irgendwie unter einen Hut bringe, dass das Buch dann auch rauskommt. Ich wollte es eigentlich 2021 schon publishen, bin also nicht mehr ganz auf meiner originalen Timeline. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich das so bald wie möglich über die Bühne bringe. Aber wie gesagt, nur 144 Blöcke am Tag und niemals mehr für niemanden.
Auf deiner Seite, glaube ich, der Gigi, die Teile auch schon, die Kapitel auch schon drauf. Genau, ne? Ja, ich kann das jedem auch empfehlen. Geht mal auf Gigis Seite, wer es noch nicht kennt. Ich glaube, die meisten kennen es, aber geht da mal durch drauf. Da gibt es auch immer Verlinkungen zu den Übersetzungen und auf jeden Fall einen riesen Mehrwert. Ich habe da extrem viel gelernt von deinen Artikeln. War auch teilweise bei manchen Übersetzungen auch mit dabei. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lernt man noch viel, viel mehr, wenn man es nochmal übersetzt. Und ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Wir können es auch hier nochmal in den Shownotes auch nochmal verlinken. Da nochmal auf jeden Fall reinschauen. Ja, so. Chaka, hast du noch Fragen?
Nee, bei mir nicht. Wir haben auch schon jetzt eine Stunde.
Ich habe noch eine Frage. Vergeht. Ich habe noch eine Frage.
Schieß los.
Weil ich finde das geilste Interview so, wo ich verfolge ja alles, was mit Gigi zu tun hat, ne? Ich bin ja einer von den schlimmsten Fanboys, glaube ich. Das mit dem beim Peterson, das war so mein Favorite, und da hast du auf Englisch innerhalb von unter zwei Minuten erklärt, was Bitcoin ist. Schaffst du das auch auf Deutsch?
Ach du meine Güte.
Das wäre richtig nice, wenn wir das hier noch
schwierigste Frage am Schluss.
Ja, das ist die 21 Millionen Bitcoin Frage, ich weiß. So, aber wir sind ja auch nicht böse, wenn du sagst, nee, kein Bock drauf und so. Aber wenn das wäre so meine letzte Frage, damit wir nochmal vielleicht einmal so, weil in jedem Podcast, in jeder irgendwie überall, wo man Gigi sieht, da erklärt er halt immer Bitcoin. Wir haben heute irgendwie gar nichts über Bitcoin erklärt. Und das hätte ich vielleicht noch mal gerne von ihm gehört. Wenn du Bock drauf hast, Gigi, wenn nicht, auch okay.
Ja, ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, ob ich es in zwei Minuten schaffe.
2,5 ist auch okay.
Es ist immer schwierig, wo man da anfängt mit dieser Frage, weil generell glaube ich, es gibt keinen Elevator Pitch für Bitcoin. Also es gibt keine kurze Antwort, die absolut jedem erklären kann, was Bitcoin ist. Man muss wissen, was die Person schon weiß über Bitcoin und auch über Geld und über Peer-to-Peer-Netzwerke zum Beispiel und über andere Dinge. Und dann kann man irgendwie die Lücken ausfüllen, weil es ist auch allein schon, was wir Bitcoin nennen, ist so viele Dinge sind Bitcoin, also nur aus einer technischen Perspektive, weil Bitcoin ist eine Idee, also die Idee von Bitcoin. Bitcoin ist der Code, Bitcoin ist das Protokoll, Bitcoin sind die Nodes, auf denen die Software läuft, Bitcoin ist das Netzwerk, das von den Nodes aufgespannt wird, und das Wichtige an Bitcoin ist, dass eben dieser Konsensus dann gefunden wird, und das ist auch das, was dem ganzen Netzwerk den Wert gibt. Deswegen haben auch die ganzen Shitcoins keinen Wert im Vergleich zu Bitcoin, oder es ist so, zwischen den Nodes liegt der Wert von Bitcoin, und sobald das Ding einen Wert hat, wird es getradet, und dann gibt es die Märkte und dann gibt es die Preisfindung und dann wird es zu Geld, und dann gibt es auf einmal Bitcoiner mit Skin in the Game, die das Netzwerk um jeden Preis verteidigen, und dann hat man eben diesen Loop zur Idee wieder geschlossen, und so treibt sich Bitcoin dann voran. Aber die 2 Minuten Erklärung von was Bitcoin ist, ist: Bitcoin ist das härteste, beste Geld, was die Menschheit je erfunden, / entdeckt hat. Es gibt 21 Millionen Bitcoin, niemals mehr. Und Bitcoin wird meiner Meinung nach alles verändern, weil Bitcoin ist etwas, was nicht abgeschaltet werden kann. Bitcoin ist etwas, was nicht weggeht. Und Bitcoin wird viele Dinge, die zurzeit kaputt sind, was hauptsächlich von unserem Geldsystem, von dem Fiat-Geldsystem ausgeht, wird Bitcoin wortwörtlich wieder fixen. Und man sollte auf jeden Fall sich etwas mit Bitcoin beschäftigen, denn noch sind wir früh dran. Solange du noch Fiat-Geld gegen Sats tauschen kannst, bist du immer noch früh dran.
Sehr super. Guck mal, das ist ein super geiles Schlusswort gewesen jetzt gerade.
Jetzt können wir alle gut schlafen.
Ja, also, nee, also ich meine, was du kannst Bitcoin nicht in 2 Minuten erklären. Ich meine, selbst jeder, der sagt, er hat Bitcoin verstanden, also diese Aussage, ich habe Bitcoin verstanden,
er hat es halt nicht verstanden.
Ja, du musst halt sagen, noch wie viel Prozent hast du verstanden, weil ich kann halt auch sagen, ich glaube dir, aber ich glaube dir halt nur 1% und so. Und so ist es halt hier auch. Und ich glaube auch, Bitcoin wird nie jemand komplett verstehen. Ich meine, es gibt ja niemanden, den du halt fragen kannst und sagen, ey, sag mal, Satoshi, wie sieht denn das aus? Wie hast du das hier gemeint? Also das verstehe ich jetzt gerade nicht, ne? Das hast du nicht.
Ja, und selbst wenn Satoshi wieder auf die Bühne treten würde, ich glaube, es ist schon vorbei. Also es ist jetzt... Ja. Mining, niemand weiß alles, was es über Mining zu wissen gibt und über Mining-Protokolle und über die ganzen Dinge, über Stratum V2 zum Beispiel. Wer weiß schon alles über Stratum V2? Ich glaube nicht mal die Leute, die wirklich mit dran arbeiten. Lightning-Netzwerk, genau das Gleiche. Wer weiß alles über das Lightning-Netzwerk? Ist genauso Bitcoin, oder? Wer weiß alles über ASIC-Manufacturing und Chip-Produktion und so weiter, Core-Protokoll und Bitcoin ist eine große Sache und wird immer weiter wachsen. Und ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren, dass man alles über Bitcoin wissen kann, auch nur annähernd. Und vielleicht noch, um zurückzukehren zum Thema der Folge. Jeder, der seine OPSEC etwas verbessern will, dem kann ich ans Herz legen, den Bitcoiner Guide ist auf Englisch, aber das sind hauptsächlich Links zu anderen Apps, und zwar bitcoiner.guide/toolkit. Da sind sehr schöne Ressourcen aufgelistet, von eben auch, wie man KYC-freier Satz bezieht, wie man auf seine Apps umstellen kann, was sind so Alternativen eben zu deinem Android-Betriebssystem zum Beispiel oder zu deinem E-Mail-Service und zu deinem Messaging-App und so weiter. Und das ist auf jeden Fall mal wert, das durchzugehen und sich das anzuschauen. Und wie gesagt, nochmal der Rat von meiner Seite, einfach Schritt für Schritt. Es ist wie mit dem Set-Stacking, oder? Jeder Set, der gestackt wurde, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und mit der OPSEC und mit den Privacy-Dingen ist das genau das Gleiche. Jeden Schritt, den du wagst, um deine OPSEC und deine Privacy etwas zu erhöhen, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Super.
Nice.
Sehr geil.
Cool. Gut. Vielen Dank, Gigi, dass du die Zeit genommen hast, die Blöcke, die wir hier verbracht haben, um über das Thema OPSEC ein bisschen zu quatschen. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify. Neu jetzt, könnt ihr da auch bewerten.
Auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr eine schlechte Bewertung auch geben.
Genau.
Auch okay.
Genau.
Ja, also ansonsten Feedback. Und ja, von meiner Seite auch, Gigi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder auch einiges gelernt, wie das halt in einem Leben eines Kindes ist. Lernt jeden Tag was dazu. Und ja, vielen Dank. Und hoffentlich haben wir vielleicht mal wieder die Gelegenheit, dass du mal vorbeikommst in der Taverne.
Ja, wie gesagt, jederzeit, geh mir ruhig auf die Nerven.
Ja, geil. Okay.
Schaffen wir schon nochmal. Kid, Super. Mr. C, vielen Dank, war mir eine Ehre und weiter so.
Dankeschön.
Besten Dank. Ciao zusammen.
Ciao.